So, da sind wir wieder. Ja, liebe Geschwister, liebe Zuhörer und Zuschauer, Besucher, es ist eine ziemlich komische Sache, so vor den leeren Stühlen zu stehen und eine Predigt zu halten. Es gibt eigentlich genau genommen nichts oder wenig, was an dieser ganzen Situation normal ist. Aber um vielleicht ein kleines Stück Normalität doch reinzubringen, Kontinuität, habe ich mich entschieden, dass wir einfach in der Serie, in der Predigtserie, die ich schon angefangen hatte, weitermachen. Und zwar die Serie mit dem Namen Eine unmögliche Reise, die zweite Missionsreise des Apostels Paulus. Da kommen wir heute an den 10. Teil. Bevor wir dazu kommen, lass uns nochmal eine kurze Rückblende halten, was bisher geschah. Also Paulus und seine Mitarbeiter Timotheus, später auch Lukas und Silas war auch dabei, sind nach Mazedonien gerufen worden von Gott, um dort das Evangelium zu verbreiten. Das war eigentlich von Paulus und von Silas nicht so vorgesehen gewesen, aber Gott hatte andere Pläne. Er hat sie nach Mazedonien gerufen. Sie haben dort das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus Christus verkündigt und es kamen viele Menschen zum Glauben und haben sich dann auch weggewandt von ihrem Götzendienst. Es kamen auch viele Juden aus den Synagogen zum Glauben. Doch da, wo ein Aufbruch kommt, wo Gott wirklich etwas tut, wo Menschen gerettet werden, da kommt auch Verfolgung. Und diese Verfolgung betraf die Christen, aber vor allen Dingen den Apostel Paulus selbst. Und diese Verfolgung nahm zu, so sehr, dass die Leute aus Mazedonien Paulus schnell nach Athen gebracht haben, im Süden von Griechenland. Mazedonien ist im Norden, Athen ist im Süden, damit er quasi den Verfolgern entkommt. Paulus hat dann zu ihnen gesagt, wenn ihr zurückgeht, schickt mir bitte Timotheus und Silas. Das ist die Vorgeschichte. Da ist also Paulus fernab von allen anderen Christen. Es ist kein Gläubiger in der Nähe. Paulus ist allein auf sich gestellt in Athen. Und ich kann euch sagen, was ich gemacht hätte, wenn ich in Athen gewesen wäre. Ich hätte mir einfach mal ein paar freie Tage gegönnt. Einfach mal so die Situation abchecken, mal überlegen, mal reflektieren, wie kann man da vielleicht weiter vorgehen, was wäre unsere zukünftige Missionsstrategie, was sind die Möglichkeiten. Aber es war eben Paulus. Und der hat da ein bisschen anders getickt. Unseren heutigen Text, in dem es an dieser Stelle, die ich gerade beschrieben habe, dass Paulus in Athen sitzt, wo, dass es weitergeht, den finden wir in Apostelgeschichte 17, die Verse 16 bis 34. Wer eine Bibel hat, kann das schon mal aufschlagen. Apostelgeschichte 17, die Verse 16 bis 34. Diese Geschichte hat drei Stationen. Drei Stationen. Die erste, da könnten wir den Namen geben, Neugier. Das sind die Verse 16 bis 21. Die zweite Station heißt Konfrontation. Das sind die Verse 22 bis 31. Die dritte Station könnten wir nennen Entscheidung. Die Verse 32 bis 34. Lass uns jetzt den Text mal lesen. Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazukamen. Aber etliche der epikureischen und der stoischen Philosophen maßen sich mit ihm. Und manche sprachen: Was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber: Er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag und sprachen: Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird? Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren. Deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten sollen. Alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und zu hören. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand: dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen, und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne, denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein gleich, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, der er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber nochmals hören. Und so ging Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen auch Dionysius, der ein Mitglied des Areopags war, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. Ja, wir kommen zur ersten Station, Neugier. Paulus auf Sightseeing-Tour in Athen. Nun, er macht es ein bisschen anders, als ich es gemacht habe, oder auch ihr vielleicht, wenn ihr in Athen seid. In Vers 16 lesen wir, wie er das getan hat. Die Neue Genfer Übersetzung sagt das so: Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren. Es ist tatsächlich genau das, was er selbst einige Jahre später im Römerbrief geschrieben hat, in Römer 1, Vers 25. Das, was die Leute dort getan haben, dort heißt es: Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten die Geschöpfe an und verehrten sie anstelle des Schöpfers, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Wenn wir an diversen Dingen vorbeigehen, vielleicht auch an wirklichen Götzenbildern, bei uns in unserem Land gibt es davon jetzt nicht so viele, es ist schon länger her, dass da die letzten Wotanseichen gefällt worden sind und solche Dinge. Ja, aber was empfinden wir da? Ist es einfach, oh, wie kunstfertig das doch jetzt ist? Und was hat sich der Künstler da für Mühe gegeben? Und so weiter und so fort. Oder ist es das, was Paulus hier hat? Diese Entrüstung. Es sagt etwas über unseren Herzenszustand. Paulus liebte seinen Gott. Warum liebt er ihn? Weil der ihn zuerst geliebt hatte, weil der seinen Sohn Jesus Christus gegeben hatte, um für Paulus zu sterben und um Paulus aus seiner Finsternis rauszureißen, zu retten, um aus dem Saulus einen Paulus zu machen. Und jetzt schlug sein Herz für diesen Gott. Und wenn mein Herz für diesen Gott schlägt, dann ist da Eifersucht auch ein wichtiger Teil davon. Ich beobachte leider bei mir auch zu wenig davon. Gott hat im ersten Gebot geboten, dass nur er angebetet werden soll. Und im zweiten Gebot hat er gesagt, dass wir keine Bilder von ihm oder von irgendwelchen anderen Geschöpfen machen sollen, die wir dann anbeten oder verehren sollen. Dinge, die wir für Gott halten, sichtbar oder unsichtbar. Und das war Paulus extrem wichtig. Es ist ja nicht so, dass der Paulus, der Apostel, erst 3 Tage in Griechenland war. Darum wundern wir uns vielleicht, ja, warum ist er jetzt erst verärgert, empört in Athen? Er kennt doch diese Götterstatuen. Nun, es war so, dass in Athen war es besonders schlimm. Die Athener waren damals in der Antike wirklich dafür bekannt, dass sie besonders religiös waren. Dass es nirgendwo in Griechenland so viele Götter oder Götzenbilder gab wie dort. Aber trotzdem, es bringt Paulus nicht aus dem Konzept. Er macht das, was er immer tut, wenn er an einen neuen Ort kommt. Der Apostel Paulus ging in die Synagoge. Wenn es eine Synagoge gab, wo Juden waren, dann ging er zuerst dorthin. Denn das Heil, die Rettung musste immer zuerst zu den Juden, zum Volk Israel. Und dann, wenn dort die Botschaft angenommen oder abgelehnt wurde, dann ging er weiter zu allen anderen. So, aber hier ist nur ein halber Satz, der das beschreibt. Der Schreiber Lukas fokussiert auf eine andere Sache. Nämlich dadurch, dass Paulus auch am Marktplatz die Wahrheit des Evangeliums im Gespräch mit den Leuten verbreitet, kann er dort nicht anders als auffallen. Karl-Heinz van Heiden, der die neue evangelistische Bibelübersetzung gemacht hat, der hat es sehr schön übersetzt, was die Philosophen, die dort mit ihm diskutieren, über ihn sagen. Er übersetzt: Was will dieser komische Vogel eigentlich? Andere meinten, er scheint Propaganda für fremde Götter zu machen. Komischer Vogel, das ist eine gelungene Übersetzung von dem griechischen Wort Spermologos, Körnerpicker, wenn man es genau übersetzt. Sie dachten, Paulus, das ist so einer, der pickt sich aus allen möglichen Religionen irgendwas raus und macht noch ein bisschen was selber dazu. Eine einzige Stümperei, das ist nicht wirklich durchdacht, das hat er sich selber zusammengeschustert. Er ist ein Körnerpicker, ein komischer Vogel. Nun, mit wem hatte Paulus es zu tun? Hier steht: mit Epikureern und Stoikern. Kurz zur Erklärung, die Anhänger Epikurs, das waren Leute, die glaubten, ja, dass die ganze Welt einfach nur Materie sei. Alles andere ist völlig unwichtig. Es mag einen Gott geben oder auch nicht, keine Ahnung. Aber entscheidend ist das, was jetzt denn hier stattfindet. Und wir müssen jedes Tröpfchen Genuss und Lust und Vergnügen aus dem Leben, das wir haben, herausquetschen. Sei es aus einem Glas Wasser, einem Stück Käse, einer schönen Blume. Es waren jetzt nicht unbedingt Leute, die ausschweifend gelebt haben. Ihr Anliegen war, Freude an allen Dingen zu haben, Lust zu suchen. Poesie, Natur, was auch immer. Und das, was diese Freude einschränken würde, das war dann der Tod und der Schmerz. Und deswegen war die andere Seite dieser Philosophie, man muss Tod und Schmerz so weit wie möglich aus dem Weg gehen. Die Stoiker glaubten an ein unpersönliches, universelles Prinzip, das die Welt lenkte. Und indem die Anhänger der Stoa es als Tugend sahen, Schmerzen eben stoisch, daher kommt der Ausdruck, ohne Gemütsregung zu ertragen, sittlich und enthaltsam zu leben, wollten sie ihren Platz finden in dieser quasi göttlichen Ordnung. Also göttlich nicht wirklich, sondern es war nur dieses Universalprinzip, das die Welt lenkte. Ja, beide Richtungen erinnern uns vielleicht teilweise an Dinge, die heute auch noch populär sind und geglaubt werden. Ja, also das, was die Epikureer glaubten, zum Beispiel, dass alles Zufall ist. Es ist alles Zufall. Einen persönlichen Gott gibt es nicht. Und die Athener waren immer froh, ihrem bunten Marktplatz der Ideen noch einen kleinen weiteren Farbtupfer hinzuzufügen. Und auch heute ist es in unserer Welt so, da sind wir Christen willkommen. Ja, wir können etwas Kulturrelevantes beitragen. So, seid nett zueinander oder solche Dinge. Ja, vielleicht ein bisschen, ja, man könnte sagen, so Hühnersuppe für die Seele, ne, so ein paar nette Sonnenuntergangsfotos mit ein paar Verheißungsbibelversen dazu, das hat jeder gerne. Aber was die Athener nicht wissen und was viele Leute heute auch nicht wissen, leider, der Gott der Bibel, der kommt mit einer absoluten Wahrheit. Glaube das, das ist die Wahrheit. Alles andere ist es im Gegenzug eben nicht. Es widerspricht allem anderen, es schließt alles andere aus, was sich als göttlich, als Gott, als göttliches Prinzip oder was auch immer erheben möchte. Die Athener hatten den Tag anders geplant, als sie Paulus nötigten, auf dem Areopag sich näher zu erklären. Der Areopag, das war das Gremium von Gelehrten, das über den Wert einer neuen Lehre entschied, sozusagen die Jury, ja, die dann darüber befand, ist es was Wertvolles für unsere Stadt, die Stadt der schlauesten Menschen der Welt, oder ist es eher nix? Und zur Zeit von Paulus tagte dieses Areopaggericht wahrscheinlich schon nicht mehr auf dem gleichnamigen Berg, also den kann man heute noch besuchen, nordöstlich von der Akropolis, sondern die waren umgezogen. Jemand hat mal gesagt, das sind ältere Herren gewesen, die wollten nicht mehr so gerne auf den Berg steigen. Ich weiß nicht, jedenfalls sind die unten in der Stadt, auch kann man das heute noch besuchen, diese Stoa Basileios. Wenn ihr mal zum Flohmarkt geht in Monastiriki in Athen, das ist dann nur ein Steinwurf entfernt, kann man sich gerne mal angucken. Da haben die getagt, am Rande des Marktplatzes. Die Menschen in unserer Umgebung, wenn sie neugierig werden darüber, was wir denn so glauben, sie haben keine Ahnung oftmals, auf was sie sich einlassen. Vielleicht bist du auch so jemand, der keine Ahnung hat, auf was er sich einlässt, wenn er sich mit dem Gott der Bibel auseinandersetzt, mit dem christlichen Glauben. Was passiert, was trifft dich, wenn du dem Gott der Bibel begegnest? Und das ist, was jetzt passiert. Das ist die zweite Station in unserer Geschichte, die heißt Konfrontation. Muss zugeben, ich bin etwas geprägt worden bezüglich dieses Textes. Ich habe früher da anders drüber gedacht. Aber dann habe ich vor circa 25 Jahren eine Predigt gehört von Stuart Olliott, die meine Sicht von dem, was hier geschieht, ziemlich auf den Kopf gestellt hat. Und daher nehme ich mir jetzt auch die Freiheit, von Pastor Olliott das Beispiel zu klauen, das er verwendet hat, um zu verdeutlichen, was Paulus hier eben nicht tut. Was aber die meisten leider denken, dass er tut. Heute in unseren evangelikalen Gemeinden ist es relativ üblich zu glauben, dass Paulus hier, ich nenne es mal, die Spitfire-Methode anwendet. Was ist das? Es war im Zweiten Weltkrieg, ein Tag, nachdem die Alliierten am 6. Juni 1944 in der Normandie gelandet waren, da begannen die Deutschen ihr V1-Programm zu starten. Das waren also fliegende Bomben, Vorläufer von Raketen praktisch. V1 steht für Vergeltungswaffe 1. Die haben sie losgeschickt über den Ärmelkanal nach England und die hörten dann praktisch auf, das Triebwerk hörte auf, das Ding anzutreiben über irgendeine Großstadt, zum Beispiel London oder irgendwas, was eher südlich gelegen war, und stürzte dann als Bombe mitten in die Stadt und tötete Menschen. Um das zu verhindern, hat die Royal Air Force eine Technik entwickelt. Ihr bestes und bekanntestes Jagdflugzeug war die Spitfire. Und wenn also das Radar meldete, oh, da kommen ein oder zwei oder wie viel auch immer V1-Raketen über den Ärmelkanal, dann stiegen schon im Süden Englands die Spitfires auf dem Flugplatz und versuchten, die V1 abzupassen. Und was sie dann machten, ist, dass, wenn ihr euch vorstellt, da kommt so eine V1 geflogen und dann kommt die Spitfire, die fliegt dann parallel daneben eine Weile und dann hat die ein bisschen gewedelt mit den Flügeln und hat praktisch die V1 auf ihren Flügel getroffen, sodass sie abdreht und irgendwo in Anführungsstrichen landet, wo sie nicht hingehörte, laut dem, der sie abgeschickt hat. Also dieses parallel fliegende Weile und dann zum Absturz bringen an der Stelle, wo es eigentlich nicht hin wollte. Das könnte man vielleicht bezeichnen als die Spitfire-Methode. Und so denken viele Christen hier, oh ja, Paulus knüpft hier mit dem unbekannten Gott wunderschön an etwas an, das sie schon kennen. Und er schafft erstmal eine gemeinsame Grundlage. Er zeigt, guck mal, das glaube ich und das glaubt ihr. Wir haben ja da eigentlich schon mal was, ziemlich viele Gemeinsamkeiten. Und auch die Tatsache, dass er dann später griechische Philosophen und Denker zitiert in Vers 28, da schafft er eine gemeinsame Grundlage für einen Dialog. Aber nein, das ist nicht der Fall. Aber die Theorie geht so. Und wenn er dann mal quasi ein bisschen mit den Athenern parallel geflogen ist, dann kann er ihren Kurs in Richtung des Evangeliums abdrängen, indem er was reinbringt, was sie noch nicht kennen. Aber genau das passiert hier eben nicht. Paulus sucht keine gemeinsame Grundlage. Er verwendet nicht die Spitfire-Methode, sondern was Paulus hier in der Rede tut, ist, man könnte sagen, ein geistlicher Frontalzusammenstoß. Und es wäre damals für den Flieger schlecht ausgegangen. Deswegen passt das Beispiel an der Stelle dann jetzt nicht mehr. Was Paulus hier tut, ist, er konfrontiert. Der Apostel fängt schon Vers 22 seine Rede so an, dass er andeutet, dass die Athener übermäßig religiös sind. In allem sehr, und das ist ein ziemlich kompliziertes Wort, daisi daimonesteros, ach der liebe Zeit, schreckliches Wort. Ja, es bedeutet also super religiös oder sogar abergläubisch. Und den Ruf hatten die Athener ja auch, dass sie super, super religiös waren und abergläubisch. Doch das ist es, was Menschen oft sind, die Gott nicht persönlich kennen. Sie haben eine vage Ahnung, dass es einen Gott gibt, der irgendwas von ihnen will. Sie wissen aber nicht, was ist es eigentlich, was er will. Und so stochern sie mit allen möglichen obskuren Gebeten und Praktiken und Handzeichen und was auch immer, und irgendwelche Gemälde und was auch immer abküssen, Statuen, im Dunkeln rum, um ihn zu besänftigen, um ihm auszuweichen oder ihn gnädig zu stimmen. So auch die Athener. Es war im 7. oder 6. Jahrhundert vor Christus, da brach eine Seuche in Athen aus. Die Athener konnten ihre Götter nicht mehr besänftigen. Sie wussten nicht, wo kommt das her, was können wir tun, damit es aufhört, diese Seuche. Es sterben Leute, die Stadt stirbt leer. Da schickten sie eine Gesandtschaft nach Delphi zu dem bekannten Orakel, was ihnen sagte, es gäbe einen unbekannten Gott, der zornig auf Athen sei. Ein Mann namens Epimenides von Kreta könnte ihnen helfen, wurde ihnen noch gesagt. Und so holten sie diesen Epimenides und der gab folgende Anweisung. Er sagte, nehmt eine Herde hungrige Schafe, also die schon länger nichts mehr gefuttert haben, ihr führt die auf den Areopag und die Schafe, die, obwohl sie hungrig sind, nicht fressen vom Gras, sondern sich hinlegen, die nehmt ihr und an der Stelle, wo die Schafe sich hinlegen, die nicht fressen, da opfert ihr sie dem unbekannten Gott. Und an der Stelle wird ein Altar errichtet für den unbekannten Gott. Gesagt, getan. Wir haben die Schafe rangeführt. Einige Schafe sind futtern gegangen. Andere haben sich hingelegt und wurden an der Stelle geopfert. Und Epimenides hat ein Gebet gesprochen zum unbekannten Gott, dass der das doch auch bitte würdigen solle. Und als diese Opfer getan waren, als die Altäre errichtet waren, hörte die Seuche auf. Athen regenerierte sich wieder, kam wieder zurück ins normale Leben. Ja, was war seitdem passiert? Hunderte von Jahren sind vergangen, die Athener haben nichts dazugelernt. Der unbekannte Gott, das hieß für sie jetzt auch, wenn der für uns unbekannt ist, dann können wir auch nichts über den wissen. Das war die Auffassung, die gängige zu der Zeit. Unbekannt heißt nicht, oh, wir müssen mehr erfahren, sondern, okay, wenn wir es nicht wissen, man kann es nicht wissen. Wir sind nämlich die Schlauesten. Und noch immer stocherten sie im Dunkeln herum, sie verehrten alle möglichen Arten von Geschöpfen und Fabelwesen, machten sich ihre Bilder und ihre Statuen, hielten sich für die schlauesten Menschen der Welt. Und diesen unbekannten Gott stellt Paulus ihnen vor. Nach 700 Jahren herumstochern in geistlicher Finsternis, bringt dieser komische Vogel, dieser Körnerpicker, der kein schlüssiges Konzept bringen kann, ihnen das Licht. Und wie stellt er ihnen Gott vor? Also er stellt ihnen Gott zunächst vor als Schöpfer. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, so sagt es Paulus. Und so sagt es der Schöpfungsbericht der Bibel ganz am Anfang. Ja, es ist richtig, die Griechen damals glaubten, dass ein Gott die Welt mal irgendwann geschaffen hatte. Aber der Gott der Bibel war nicht und ist nicht diese universale Macht der Stoiker. Es ist der lebendige Gott, eine Person, ein planender und unermesslich intelligenter Gott hat diese Welt erschaffen. Und damit sind ja eigentlich einige unserer Zeitgenossen oder viele unserer Zeitgenossen noch weiter von dem Gott der Bibel weg als die Athener damals, indem sie sagen, na, es gibt keinen Gott. Sie versuchen sich tatsächlich davon zu überzeugen, dass es keinen Gott gibt. Man muss sich das selbst einreden. Ich bin überzeugt, dass es keine Atheisten gibt, sondern dass es nur Leute gibt, die es gerne sein möchten. Und wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Dann wird Gott vorgestellt als Herrscher. Der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Weil Gott so groß und mächtig ist, und über allem regiert, ist es einfach lächerlich anzunehmen, dass so ein Gott, so ein unglaublich unfassbares, großes Wesen, so ein allmächtiges Wesen, das alles in der Hand hat, irgendwie in einem Tempel oder in einem Gebäude oder in einem Monument, egal welcher Art, unter Kontrolle gehalten werden könnte. Und bitte beachten, das, was hier passiert, diese Geschichte, ist in Blickweite zur Akropolis. Die ist bis heute noch sehr eindrucksvoll. Die ist riesig. Und Paulus sagt, ach, das ist alles nichts. Ihr könnt da Gott nicht drin einfangen. Ihr habt Gott nicht unter Kontrolle. Er ist der, der herrscht. Gott ist so viel größer als alles, was Menschen erbauen und sogar erdenken können. Unser Spatzenhirn ist nicht groß genug, um diesen Gott zu fassen. Dann wird er vorgestellt, der Gott der Bibel, als Geber. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben, Odem und alles gibt. Diese religiösen Menschen dachten tatsächlich, dass sie den Göttern oder vielleicht auch dem unbekannten Gott einen Gefallen täten. Dass sie ihm etwas geben, was er so alleine nicht machen kann. Und das ist oftmals so bei religiösen Menschen, die denken, sie tun Gott einen Gefallen, wenn sie irgendwo auf den Knien rumrutschen, wenn sie irgendwelche Bilder abküssen oder wenn sie was auch immer tun, irgendwelche religiösen Übungen machen. Nein, der Gott der Bibel ist völlig anders. Gott braucht uns nicht. Er gebraucht uns, er möchte mit uns arbeiten, er möchte unseren Dienst, ja, aber nicht, weil er uns braucht. Es gibt da so ein Gedicht, das wird immer wieder mal zitiert bei irgendwelchen Hilfsaktionen und Ähnlichem. Da heißt es, Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun. Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen. Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen. Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um Menschen an seine Seite zu bringen. Mit Verlaub, was für ein Quatsch. Gott könnte die Steine erwecken, wenn er das wollte. Gott ist unabhängig, er braucht uns nicht. Aber wir brauchen Gott, und zwar notwendiger, als wir die Luft zum Atmen brauchen. Wir brauchen ihn, aber er braucht uns nicht. Es gibt nichts, was wir ihm irgendwie hinzufügen können. Dann wird er vorgestellt als Bestimmer. Er kontrolliert alles. Und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen, und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt. Und das war wieder etwas, das die Athener, egal ob das jetzt Stoiker oder Epikureer oder sonstige waren, gewurmt hat. Sie glaubten nicht, dass ein Schöpfergott wirklich aktiv in ihr Leben eingriff. Sie lenkte, in Grenzen setzte, ihr Geschick persönlich lenkte, ein persönliches Interesse an ihnen hatte. Das glaubten sie nicht. Und das tut Gott aber. Er tut es mit dir, er tut es mit mir, er tut es mit jedem. Und eine Sache muss sie noch mehr gewurmt haben. Paulus sagt diesen Satz, er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht. Und Freunde, das ist das Ende von jeder Art von Rassismus. Wir sind alle aus einem einzigen Menschen entstanden. Es gibt keine Menschenrassen. Es gibt sie nicht. Es gibt Menschen. Ja, es gibt andere Hautfarben, es gibt Leute, die haben mandelförmige Augen, es gibt Leute, die haben runde Kulleraugen, es gibt Leute, die haben blonde Haare, es gibt Leute, die haben schwarze Haare, was auch immer. Aber Menschenrassen, das ist ein Schmarrn. Paulus sagt, wir sind alle aus einem Blut. Und das hat die Leute genervt, die Athener. Wie? Ich bin aus demselben Blut, aus demselben Stoff quasi gemacht wie diese Barbaren, vielleicht irgendwelche Germanen oder sowas, oder was es da so gab, als was man hatte auch als Sklaven. Vor Gott sind alle gleich. Es gibt nur eine Rasse, das ist die menschliche Rasse. Vor Gott sind alle gleich, die Griechen, die sich als die Crème de la Crème vorkamen damals, und die Barbaren. Dann wird Gott vorgestellt als der Offenbarer, jemand, der sich selbst offenbart. Da heißt es, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jeden Einzelnen von uns nicht ferne, etc. Das geht dann noch länger. Die schlauen Leute auf dem Areopag dachten bestimmt nicht, dass sie die Leute, die sein, die im Dunkeln umhertappen. Dass sie da rumtasten wie Kinder. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, aus der Mode gekommen, ne? Blinde Kuh spielen. Einer kriegt die Augen verbunden und darf dann rumtasten, wo die anderen sind. Sie hätten sich selbst in diesem Bild nicht gesehen als die, als denjenigen mit den verbundenen Augen. Sie hätten eher sich gesehen als die anderen Kinder, die irgendwelche Tipps geben oder irgendwelche Geräusche von sich geben, um gefunden zu werden. Sie dachten, sie seien die Weisesten. Doch Gott hält ihn durch diesen, in Anführungsstrichen, komischen Vogel, Paulus, den Spiegel vor. Ihr habt einen Altar aufgerichtet für etwas, das ihr nicht kennt. Aber weiter als zu erkennen, dass ihr den unbekannten Gott nicht kennt, seid ihr noch nicht gekommen. Dabei ist er überall. Er ist euch ganz nah. Das ist für jemanden, der Gott nicht persönlich kennt, eine beunruhigende Sache. Wir, die wir sagen, dass wir an Jesus Christus glauben, für uns ist es eine wunderbare Sache, dass Gott uns nah ist. Wir sind nie allein. Aber wenn es ein Wesen ist, das du nicht kennst, dann ist es eine unheimliche Sache. Und das gilt nicht nur in Athen vor knapp 2000 Jahren, das ist auch heute so. Dieser Gott ist dir ganz nah. Ohne ihn könntest du nicht einen Atemzug weiter tun. Wenn Gott will, dann bringe ich diesen Satz nicht mehr zu Ende. Wenn er den Atemzug mich nicht zu Ende machen lässt. Wenn er will. Er hat dich mit seiner Schöpfung umgeben, damit du weißt, dass es ihn gibt. Er möchte sicher gehen, dass du es wirklich verstehst, dass es ihn gibt, dass er intelligent ist, dass er allmächtig ist, dass er kreativ ist, dass er groß ist. Heute Morgen, als ich losgefahren bin, habe ich etwas vor der Garage gefunden, das da nicht hingehört. Schande über uns. Das hier. Ja, könnt ihr das schön sehen? Ein Löwenzahn. Und dann noch das hier. Auch ein Löwenzahn. Schon ein bisschen weiter als der hier. Ne? Der hat sich schon zusammengezogen. Da, das fällt bald ab. Und wenn er dann normal weitergelebt hätte und ich ihm keinen Garaus gemacht hätte, dann würde daraus sowas werden. Das habe ich vor der Gemeinde gefunden. So. Das ist Unkraut. Das erachten wir als primitiv. Da streuen wir, ja, vielleicht nicht alle, ich auch nicht, aber da streuen Menschen Roundup drüber. Das wird ausgerupft. Das hat bei der Garage nichts zu suchen. Aber es ist ein hochkomplexes Geschöpf. Nimm die intelligentesten Wissenschaftler der Welt, gib ihnen das tollste, fortschrittlichste Labor, tu sie alle da rein. Und sie werden es nicht auf die Reihe kriegen, einen solch primitiven Löwenzahn zu konstruieren. Mit all dem, was dazugehört, die Molekularstruktur, wie Flüssigkeit rauf und runter transportiert wird, die Befruchtung und so weiter. Und dann diese tolle Idee, dass er dann irgendwann sich zusammenzieht und dann diese kleinen Fallschirmchen da bildet und sich damit wieder weiter verbreitet. Unsere Wissenschaft, so intelligent sie ist, sie kriegt es noch nicht mal hin, ein Unkraut zu bauen. Und sie sind intelligent, zweifellos sind sie intelligent. Und du willst mir sagen, dass das alles Zufall ist? Alles Zufall. Der Löwenzahn ist Zufall. Du willst mich davon überzeugen, dass es Zufall ist? Nehmen wir mal für ein paar Sekunden an, dass es wirklich Zufall ist. Der Löwenzahn ist aus Zufall entstanden. Und du versuchst mich davon zu überzeugen. Aber dann denke ich einen Schritt weiter. Moment. Wenn der Löwenzahn Zufall ist, dann bist du auch Zufall. Dann bestehst du aus Zufall. Aus irgendwelchen Atomen, die irgendwie zusammenhängen zu zufälligen Molekülen, die sich zufällig an andere Moleküle drangehängt haben und deine Gedanken, die aufgrund irgendwelcher Synapsen im Gehirn, die aus allen zufälligen Molekülen bestehen. Also deine Gedanken gehören ja auch in den Bereich Zufall. Das ist ja alles Zufall. Es hat ja keinen Wert. Es hat keine Bedeutung. Wenn es Zufall ist, hat es keine Bedeutung. Dann sag mir bitte, warum ich das dann ernst nehmen soll, was du mir sagst als Zufallsprodukt. Warum soll ich mich auseinandersetzen mit Argumenten, die ein dem Zufall geschuldetes Gehirn hervorgebracht hat? Merkst du, es ist nicht schlüssig. Es ist irrational, nicht an einen intelligenten, großartigen Schöpfer zu glauben, der nicht nur alles geschaffen hat, sondern der es auch am Leben erhält, der Bewegung und Leben hineingibt, damit es weiterlebt. Zuletzt wird Gott als Richter vorgestellt. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweg gesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Wie gesagt, die Athener hatten sich den Tag wirklich anders vorgestellt als so, wie es jetzt läuft. Sie wollten einfach mal ein paar neue Gedanken hören. Ja, lass mal gucken, was da, ne? So wie wir vielleicht zu einer Tupper-Party gehen oder Provin oder was auch immer, was es so gibt an Partys. Wir gucken uns das mal an aus der Distanz und oh, vielleicht kaufe ich mir ein kleines Mikrowellengeschirr, vielleicht auch nicht. Ne? Lass mal auf uns zukommen. Aber dann haben sie eine persönliche Begegnung. Es wird ihnen der Gott der Bibel vorgestellt. Und der will etwas von ihnen. Nicht ein zusätzlicher Götze, den sie in ihre Reihe von anderen Götzen einreihen können. Jetzt kommt der Frontalzusammenstoß. Es war unvermeidlich. Wenn es diesen Gott gibt, und es gibt ihn, der die ganze Welt geschaffen hat, der sie regiert, der alles darin bestimmt und auch will, dass die Menschen nach ihm suchen, der sich offenbart, dann geschieht das nicht endlos, sondern es läuft auf ein Ziel zu. Und dieses Ziel ist das Gericht. Ja, es ist richtig. Gott hat nicht für jeden Irrweg eines Menschen oder eines Volkes gleich Feuer und Schwefel vom Himmel regnen lassen, wie wir das im Alten Testament bei Sodom und Gomorra lesen. Ja, er hat darüber hinweggesehen. Er war geduldig. Das bedeutet das. Er hat über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen. Aber es kommt der Tag, an dem jeder Mensch zur Rechenschaft gezogen wird für das, was er angebetet hat. Vor allem das, was er angebetet hat. Und der Richter ist bestellt. Jesus Christus ist der Richter. Wie kann das sein? Jesus Christus war doch auch nur ein Mensch, oder? Ein Mensch wie wir. Ja, ein Mensch, aber nicht wie wir. Die Tatsache, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, zeigt, dass er auch Gott ist. 100% Mensch und 100% Gott. Und eines Tages wirst du, werde ich vor ihm stehen. Und das kann schon heute sein vielleicht. Und dann wird die Frage gestellt werden, wen oder was hast du in deinem Leben angebetet? Für was hast du gelebt? Was hast du mit deinem Leben angebetet? Geschöpfe oder den Schöpfer? Was ist mit den Geboten des Schöpfers, die du übertreten hast? Wer wird die Schuld, die sich angehäuft hat, dafür vor einem gerechten Schöpfer bezahlen? Du oder jemand anderes? Und das ist ein Termin, den jeder Mensch einhalten wird. Der letzte Tag in unserem Leben und der Tag vor unserem Schöpfer, das ist ein Termin, den wird keiner verpassen. Und was Paulus tut, Paulus kommt wie ein Gerichtsdiener und stellt die Vorladung zu. Da, jetzt weißt du es, was Gott von dir erwartet. Weil du dort mal irgendwann stehen musst. Gott sagt durch Paulus, jetzt ist die Zeit, in der Gott dir gebietet, Buße zu tun. Und was ist Buße? Heißt Buße, dass wir uns da den Rücken peitschen oder Asche aufs Haupt streuen oder ähnliche Dinge machen? Was bedeutet Buße tun? Es bedeutet nicht irgendwie seine Sünden oder Verfehlungen mit irgendwelchen Leistungen, also Rosenkränzen, Gebeten oder was auch immer, Spenden, gute Taten abzugelten. Es bedeutet einen Gesinnungswechsel. Wir gehen in eine andere Richtung. Wir denken um und kehren uns ab von dem, was wir vorher getan haben. Und das in Verbindung mit Glauben. Ich sehe, dass ich vor diesem Schöpfer und Richter Gott schuldig bin, weil ich alle seine Gebote übertreten habe. Nicht eins habe ich ausgelassen dabei. Ich habe ihn nicht angebetet oder nicht so, wie ich sollte. Ich habe ihn nicht geliebt. Auch meinen Nächsten habe ich nicht geliebt. Und schon mal gar nicht wie, so wie mich selbst. Aber gleichzeitig ist da jemand, der das in perfekter Weise getan hat. Jesus Christus. Und auf ihn hat Gott die angesammelte Schuld von Leuten wie dir und mir gelegt. Der Unschuldige hat die Strafe getragen für Schuldige, wie dich, wie mich. Der Gerechte für die Ungerechten. Und er ist auferstanden. Er hat die Schuld mitgenommen ins Grab. Wir haben vor kurzem Ostern gefeiert. Habt das vielleicht noch in Erinnerung? Und hat die Schuld dort gelassen im Grab und ist auferstanden. Die Schuld konnte ihn nicht halten. Er hat sie abbezahlt. Und er ist auferstanden. Und indem ich sage, ich möchte nicht so weiterleben, sondern ich will endlich für diesen wahren Gott leben. Und ich vertraue darauf, dass Jesus Christus das Gericht, das auf mich hätte fallen sollen, die Hölle, nennt es die Bibel auch, schon getragen hat. Meine Schuld hat Gott auf ihn gelegt. Er hat sie mit ins Grab genommen. Ich bin frei, wenn ich das glaube und persönlich annehme. Und so bin ich heute bereit, vor meinen Schöpfer zu treten. Da kann ein Virus kommen. Nun, ich würde nicht sagen, ist mir egal. Ich habe eine Verantwortung in dieser Welt, mich zu schützen. Leben zu erhalten. Aber es macht mir keine Angst. Oh, ich könnte sterben. Ja, ich könnte auf der Heimfahrt von Sindelfingen sterben. Ich könnte einen Unfall bauen. Ich könnte tot sein. Aber was dann? Dann trete ich vor meinen Schöpfer. Jesus Christus hat für mich bezahlt. Es macht mir nichts, denn durch Jesus Christus, durch die Gerechtigkeit, die er mir schenkt, kann ich vor Gott bestehen. Nicht, weil ich selber so ein toller Hecht bin. Und das kannst du auch, wenn du zu ihm umkehrst. Ihr seht, obwohl Paulus höflich und respektvoll ist, obwohl er sich auch der Kultur anpasst, es ist Konfrontation, was er tut. Nicht die Spitfire-Methode. Wenn das Haus meines Nachbarn brennt, ich sehe die Flammen schon aus dem Dachstuhl rauskommen, dann hilft es nicht, wenn ich an der Tür klingele und ihm sage, irgendwie in blumigen Umschreibungen, oh, hast du schon mal über Flammen nachgedacht? Flammen sind orange, irgendwelche Sachen. Oder wenn ich einen Feuerausdruckstanz vor ihm mache. Oder eine Pantomime über Feuer, über brennendes Haus. Es reicht, wenn ich ihm klar und deutlich sage, Junge, dein Haus brennt, da oben sind die Flammen. Sieh zu, dass du deine wichtigen Dokumente vielleicht noch rausholst und dann ab. Das ist es, was für jeden gilt, der nicht in seinem Leben ganz persönlich sein Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt hat. Das Haus deines Lebens brennt. Es brennt und du hast es nicht gemerkt vielleicht. Da hilft all dein Schlausein nichts, all deine geistige und sonstige Überlegenheit. Da hilft es nicht, wenn es andere Leute in deiner Familie gibt, die persönlich an Jesus Christus glauben. Es ist dein Haus, das brennt, nicht deren. Wir können nicht im Windschatten von anderen Leuten, von Familienmitgliedern irgendwie so mit ins Reich Gottes rein. Nein, jeder muss selbst glauben. Es hilft auch nicht, wenn man sich einfach so zur Gemeinde ein bisschen dazu hält. Jemand hat mal diesen super schlauen Satz gesagt: Dadurch, dass ich zu McDonald's gehe, bin ich auch kein Hamburger. Oder dadurch, dass ich in die Garage gehe, werde ich auch nicht zum Auto. Und genauso, wenn du in die Gemeinde gehst, du wirst nicht zum Kind Gottes. Gott gebietet dir selbst, dir persönlich zu ihm umzukehren. Die dritte und letzte Station ist schließlich Entscheidung. Hier ist ein Scheideweg. Wir sehen hier drei Richtungen, aber eigentlich nur zwei, die eingeschlagen werden. Wir sind an einem Scheideweg. Als Paulus zum Thema der Auferstehung Jesu Christi kommt, gibt es drei Reaktionen. Es gibt Ablehnung, es gibt Aufschieben und es gibt Glaube. Ablehnung. Warum war die Auferstehung für die Griechen so ein schlimmes Problem? Das heißt, als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen. Und das war eine Sache, die konnten alle Griechen nicht ausstehen. Die Auferstehung der Toten, das war für sie so abwegig, und zwar deshalb, weil sie alles, was geistig war, das erachten sie als hochwertig. Und der Leib, der Körper, den Gott uns gegeben hat, das war für sie das Gefängnis der Seele. Das eigentlich Wertvolle war nur alles, was geistig ist. Und das hat sie alle verbunden, egal welcher Richtung sie angehörten. Sie verachteten die Dinge, die sichtbar geschaffen waren. Das hat für sie keinen Wert gehabt. Und daher war ihnen der Gedanke, dass jemand leiblich aufersteht, völlig zuwider. Was, der nimmt sein Gefängnis mit in das nächste Leben? Sein Körper. Wenn sie an ein Weiterleben nach dem Tod glaubten, dann aber bitte ohne einen Körper. Und sie hielten den Glauben daran für eine völlige Torheit. Paulus schrieb später in 1. Korinther 1, Vers 23, dass die Botschaft vom Kreuz, an dem Jesus leiblich starb, dass er leiblich auferstand, eine Torheit ist. Es gibt an der Botschaft des Evangeliums für jeden Menschen irgendwas, was er doof findet, von Natur aus. Das ihm völlig gegen den Strich geht. Bei dem einen ist es die Tatsache der Auferstehung. Bei dem anderen ist es die Tatsache, dass wir auf unsere Sünde angesprochen werden, auf unseren Zustand, den wir vor einem gerechten Gott haben. Bei wieder anderen ist es der Absolutheitsanspruch. Ja, aber jeder hat doch sein Stück von der Wahrheit. Wie kannst du denn sagen, dass du die Wahrheit... Ja, und bei manchen ist es alles zusammen. Und da ist also die Gruppe von Leuten, die mit Spott und Ablehnung reagieren. Das kennen wir. Das ist oftmals die Reaktion, wenn wir irgendwie Gott oder Jesus Christus zur Rede bringen oder irgendeine Wahrheit der Schrift. Dann gibt es die Aufschieber. Die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber nochmals hören. Das sind auch die, die nicht verstanden haben, dass ihr Haus brennt. Auch als mal gucken, ob die Flammen wirklich so schlimm sind. Ich will es nochmal genauer studieren da. Ob das wirklich so brennbar ist da oben. Ah, der ganze Speicher ist schon abgebrannt, aber ob es wirklich so ernst ist. Sie haben vielleicht was verstanden von der Wichtigkeit, aber nicht von der Dringlichkeit. Gehörst du zu denen? Dann lass dir sagen, es gibt Dinge, die man auf morgen oder übermorgen verschieben kann. Es gibt auch wichtige Dinge, die man auf morgen oder übermorgen verschieben kann. Aber wenn Dinge wichtig und dringlich sind, dann muss man jetzt handeln. Und diesen wichtigsten Termin mit deinem Schöpfer, den du einhalten wirst, der kann jederzeit sein. Deswegen ist diese Sache nicht nur wichtig, sondern sie ist auch dringlich. Kümmere dich heute darum. Und schließlich zuletzt die Leute, die glaubten. Die dritte Reaktion ist Glaube. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig, unter ihnen auch Dionysius, der ein Mitglied des Areopags war, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. Das wird gesagt, nachdem Paulus weggegangen ist. Wie können Leute zum Glauben an Jesus Christus kommen, wenn so konfrontativ gepredigt wird, wenn sie die Wahrheit so dermaßen trifft vor den Kopf? Ohne Anbiederung, ohne Spitfire-Methode. Diese Leute hatten erkannt, dass die Botschaft nicht nur irgendwem galt, sondern auch ihnen. Und das ist etwas, das Gott selbst tut in den Herzen. Dass ihr Haus in Flammen stand, dass sie bereit sein mussten, ihrem Gott und Schöpfer gegenüberzutreten, dass es nur einen Weg gibt, Glaube an Jesus Christus, Umkehr. Wenn du Jesus Christus, wenn du Gott noch nicht persönlich kennst, was wirst du heute Morgen tun? Wirst du sagen, geh fort mit deinem evangelikalen, abergläubischen Gedöns da. Ich bin ein wissenschaftlich gebildeter Mensch, ich weiß das besser. Bedenke, du wirst einmal dieser Realität eines lebendigen Gottes, den auferstandenen Herrn begegnen. Egal, ob du es jetzt glaubst oder nicht. Wirst du es aufschieben? Bedenke, morgen kann es zu spät sein. Wirst du dich nach diesem Gott der Bibel ausstrecken? In diesem Buch ist alles drin, was du wissen musst. Streng genommen brauchst du keinen anderen Menschen, der es dir auch nochmal erzählt. Es kann hilfreich sein, wenn man andere Christen fragt, bei Fragen, aber lies in der Bibel vor allen Dingen. Sprich mit diesem Gott. Hör und lies, was er über sich selbst sagt. Und wenn du möchtest, sprich auch mit Christen in deinem Umfeld. Im Rahmen der derzeitigen Möglichkeiten. Ja, dann lass uns jetzt noch zusammen beten. Lieber Vater, du hast diese Welt geschaffen, du hast uns geschaffen, du hast uns in diese Welt hineingesetzt und erhältst uns am Leben und du wirst deinen Sohn Jesus Christus wiederkommen lassen zum Gericht. Aber auch zur Erlösung. Wir möchten dich bitten, dass du es schenkst, dass noch viele Menschen in unserem Umfeld wirklich diese Botschaft nicht nur hören, sondern dass sie verstehen, dass es sie betrifft. Arbeite du an den Herzen. Und wir möchten dich bitten, für uns als Leute, die dich anbeten, die zu dir gehören, die an Jesus Christus glauben, dass du uns Klarheit schenkst in dem, was wir sagen möchten. Dass du uns hilfst, dass wir wirklich die Botschaft klar und deutlich rüberkriegen, sodass Menschen wirklich sie verstehen und errettet werden. Darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen.